Deutschlandfunk Nova. Update.
In Kenia wurde heute gewählt. Unter anderem ein neuer Präsident und die Mitglieder des Parlaments. Das ist in dem ostafrikanischen Land heikel, weil bei Wahlen regelmäßig ethnische Konflikte aufbrechen. Und es geht um Korruption bei dieser Wahl. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplanter.
Update.
Kenia liegt in Ostafrika zwischen Äthiopien, Uganda, Tansania und dem Indischen Ozean. Eigentlich gilt es als afrikanisches Vorzeigeland. 42 verschiedene Volksgruppen leben hier meist friedlich zusammen in einer überwiegend offenen Gesellschaft. Das ändert sich, wenn gewählt wird. Denn dann ist nicht mehr entscheidend, welche politische Meinung die Kandidaten vertreten, sondern welcher Volksgruppe sie angehören. Deshalb hat der aktuelle Präsident Uhuru Kenyatta auch vor der Wahl nochmal dazu aufgerufen, dass es am Wahltag und danach friedlich bleibt.
We must reject violence.
Wir müssen jede Gewalt zurückweisen und jeden Versuch, uns zu spalten. Kenia ist das einzige Zuhause, das wir haben.
Die Sorge ist nicht unberechtigt. Bei den vorletzten Wahlen 2007 war es nicht friedlich geblieben. Da sind nach der Wahl die verschiedenen Volksgruppen aufeinander losgegangen, haben geplündert, vergewaltigt und gemordet. Mehr als 1200 Menschen wurden getötet. Über 600.000 mussten im Land fliehen. Die Angst ist groß, dass sich das jetzt wiederholt. Deshalb sind viele Menschen heute auch schon sehr früh zum Wahllokal gegangen, teilweise lange bevor die um 6 Uhr aufgemacht haben. Zum Beispiel Gilbert Muchini.
Wir sind schon um 3 Uhr morgens hier gewesen. Die Wahlbeamten sind zu spät gekommen und dann sind die Maschinen ausgefallen, nachdem wir schon 3 Stunden gewartet hatten. Das war ein Problem, aber ich hoffe, sie fallen nicht wieder aus.
Die Wahlmaschinen sind per Daumenabdruck gesichert. Der wird eingescannt und erst dann bekommen die Menschen die Stimmzettel. So soll eine Manipulation der Wahl verhindert werden. Denn es wird erwartet, dass das Ergebnis zwischen den beiden Kandidaten fürs Präsidentenamt knapp ausfällt. Zur Wahl stehen der derzeitige Präsident Uhuru Kenyatta. Er regiert seit 4 Jahren, ist 55 Jahre alt, einer der reichsten Männer Afrikas und gehört der Volksgruppe der Kikuyu an. Sein Herausforderer heißt Raila Odinga, ist der Oppositionsführer und kandidiert schon zum 4. Mal. Er ist 72 Jahre alt und ein Luo. Und diese verschiedenen Volksgruppen, das ist der größte Unterschied zwischen den beiden. Wie sie die Probleme des Landes, die Armut, die teuren Lebensmittel, die hohe Arbeitslosigkeit und die Korruption bekämpfen wollen, das sagen die beiden nicht so richtig. Ihr Wahlkampf bestand in erster Linie darin, in die Dörfer zu fahren und den Menschen wirtschaftlichen Fortschritt zu versprechen. Bei Kenyatta klang das so.
Wir haben angefangen, die Eisenbahn zu bauen, die durch diesen Kreis Nakuru fahren wird. Hier in Naivasha wollen wir einen Industriepark errichten, eine Sonderwirtschaftszone, die Jobs für unsere Jugend schafft.
Und sein Kontrahent Odinga hat den Wählern das hier versprochen.
Wir werden hier einen Industriepark bauen, komplett mit Infrastruktur und Ausbildungsmöglichkeiten für junge Leute, damit sie für den Arbeitsmarkt gerüstet sind.
Wer die Wahl gewonnen hat, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Laut Verfassung muss das Ergebnis innerhalb von 7 Tagen verkündet werden. Experten rechnen aber damit, dass es schon bis spätestens Freitag feststeht. Entscheidend ist dann, ob der, der verliert, die Niederlage auch anerkennt. Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wieder Ausschreitungen und Tote gibt.
Was sonst noch wichtig war?
Nicht nur Eier, auch Hühnerfleisch ist möglicherweise mit dem Insektengift Fipronil belastet. In den Niederlanden, wo das Gift in Geflügelhöfen entdeckt wurde, wird das jetzt untersucht. Ein Sprecher der Lebensmittelüberwachung sagte, es seien allerdings nur wenige Betriebe betroffen, weil nur wenige sowohl Eier als auch Fleisch produzieren. Das Insektengift Fipronil war zuerst in Eiern aus den Niederlanden und Belgien nachgewiesen worden. Mindestens 10 Millionen Eier wurden auch nach Deutschland geliefert. Dass es das Problem gab, wussten die beiden Länder offenbar schon vor ein paar Monaten. Das geht gar nicht, kritisiert Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt im Morgenmagazin.
Das kann nicht so bleiben für die Zukunft. Deswegen fordere ich die Kommission, die EU auf und den Ministerrat, dass wir das als europäisches Thema begreifen.
Die EU-Kommission sieht allerdings keinen Grund, weitergehend zu handeln. Laut einer Sprecherin sind die Vorschriften zum Einsatz von Fipronil nicht zu locker.
The use of Fipronil in poultry farms is absolutely forbidden.
In Hühnerställen ist das Mittel strikt verboten. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Das Verbot ist umfassend. Es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen.
There are no exceptions to this, and this is very, very important to bear in mind.
Und außerdem, so die Sprecherin, würde die Genehmigung, Fipronil bei Pflanzensamen zum Schutz vor Schädlingen einzusetzen, im September auslaufen. Danach würde es auch keine Verlängerung geben. Dann sei das Mittel nur noch für den Einsatz als Anti-Flohschutz bei Hunden erlaubt. Deutschland und Belgien haben inzwischen vereinbart, dass sie besser zusammenarbeiten wollen bei der Frage, wie und wo die belasteten Eier überall im Umlauf gekommen sind. Es soll zum Beispiel Ermittler geben, die die Untersuchungen im jeweils anderen Land begleiten. Zu klein ist kein Kriterium mehr, um nicht zur Polizei zu dürfen. Das hat heute das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Geklagt hatte eine 1,61 Meter große Frau, deren Bewerbung für die Polizei abgelehnt wurde. Die hat die Absage unter anderem damit begründet, dass sich kleine Frauen bei der Polizeiarbeit schwerer Respekt verschaffen könnten. Das gelte auch für Männer. Für sie liegt die Mindestgröße bei 1,68 Meter. Die Frau, die jetzt geklagt hatte, darf nun doch zum Auswahlverfahren bei der Polizei. Abgeordnete aus Deutschland können jetzt doch die Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen NATO-Stützpunkt Konya besuchen. Nach Angaben der NATO haben sich Deutschland und die Türkei auf einen Besuchstermin geeinigt. Mehrere Bundestagsabgeordnete dürfen demnach am 8. September nach Konya, und zwar im Rahmen einer NATO-Reise. Die stellvertretende NATO-Generalsekretärin soll die deutschen Politiker begleiten. Und die NATO hat auch zwischen Deutschland und der Türkei vermittelt. Letzten Monat noch hatte die türkische Regierung einen Besuch deutscher Politiker in Konya verboten und das mit der angespannten Beziehung zu Deutschland begründet.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz kommt das bei den meisten Nutzern nicht so gut an. Armin Adolf fragt sich, ob Deutsche überhaupt in die Türkei reisen sollten. Aktuell beschimpft Erdogan wieder Deutschland und gleichzeitig erlaubt er den Besuch der Soldaten. Wer kann eine Garantie geben, dass die Besucher nicht als Spione oder Terrorunterstützer verhaftet werden? Viele finden es auch schlichtweg unangebracht, dass die Bundesregierung sich so positiv über die erst durch einen Umweg ermöglichte Besuchserlaubnis äußert. Arno Moos schreibt bei Facebook, ein Besuch muss ohne die Leitung der NATO möglich sein. Es sind deutsche Soldaten und nicht NATO-Soldaten. Karen Reni Koch kommentiert sarkastisch, wie gnädig, dass Erdogan genehmigt, was eine Selbstverständlichkeit ist. Und Dylan Cetovic findet, eine gute Lösung wäre es, wenn unser in Anführungszeichen Verbündeter sich nicht wie ein störrisches Kleinkind aufführen würde.
Und sonst in der Welt?
Bald 16 Jahre ist der Terrorangriff auf das World Trade Center New York her und noch immer werden Opfer identifiziert. Gerichtsmediziner haben jetzt bekannt gegeben, dass sie die Identität eines Mannes geklärt haben. Es war die erste Identifikation seit mehr als 2 Jahren und weitere könnten folgen. Denn seit diesem Jahr wenden die Mediziner neue DNA-Verfahren an. Teilweise werden einzelne Knochenfragmente 10-mal oder noch häufiger untersucht. Insgesamt wurden bisher die Überreste von 1.641 Menschen identifiziert. Fast 3.000 waren bei den Flugzeugangriffen 2001 auf die Twin Towers und das Pentagon und auf ein weiteres Flugzeug ums Leben gekommen. Die radikal-islamischen Taliban haben in den letzten Jahren an Einfluss und an Anhängern verloren. In Pakistan soll sich das jetzt wieder ändern, und zwar mit gezielter Anwerbung von Frauen durch ein eigenes Frauenmagazin. Die erste Auflage des Heftes ist jetzt erschienen. Es heißt Sunnat-e-Kaula und bedeutet so viel wie der Weg der Kaula. Das war eine muslimische Kämpferin im 7. Jahrhundert. Auf dem ersten Cover ist eine vollverschleierte Frau zu sehen. Auf den 45 Seiten kann man dann unter anderem ein Interview lesen mit der Frau eines führenden Taliban-Kämpfers. Außerdem gibt das Terrormagazin Freizeittipps. Frauen sollen sich zu Hause mit Gleichgesinnten treffen, Literatur über den Dschihad lesen, Sportstunden mit Schwestern planen oder lernen, einfache Waffen und Granaten zu bedienen. Der Experte Michael Kugelmann sagte dem Guardian, für die Taliban mache es Sinn, gezielt Frauen anzuwerben, denn sie haben Einfluss auf ihre Söhne und könnten sie überzeugen, Kämpfer zu werden. In San Francisco in den USA gibt es Streit um einen kuriosen Straßendeal. Ein Paar hatte vor 2 Jahren auf einer Online-Auktion unbemerkt eine Straße gekauft für umgerechnet 76.000 Euro. Der Verkauf ist jetzt bekannt geworden, weil er offiziell wurde. Und er ist ein Schnäppchen, denn die Straße liegt in einem der besten Viertel von San Francisco. Die Häuser dort sind Millionen wert, die Besitzer haben jetzt aber kaum noch Rechte. Der Grund für den Verkauf ist noch kurioser. Für die Straße musste eine jährliche Steuer in Höhe von $14 bezahlt werden. Die Rechnungen wurden an eine Adresse geschickt, die veraltet war, und dadurch kamen sie nie an und wurden auch nie bezahlt. Die Hausbesitzer haben die Stadt aufgefordert, den Deal rückgängig zu machen. Die lehnt das aber ab und sagt, 99% der Hausbesitzer in der Stadt San Francisco würden es schließlich auch schaffen, ihre Steuern regelmäßig zu bezahlen.
Wissensnachrichten.
Du hältst dich ja wohl für besonders schlau, hä? Dass dieser Kommentar nicht sehr freundlich gemeint ist, erkennt ein Mensch natürlich ganz gut, vor allem wenn man ihn so betont, wie ich es gerade gemacht habe. Für Computeralgorithmen kann es dagegen schwer sein, solche leicht sarkastischen Kommentare richtig zu interpretieren. Forscher vom MIT in Boston arbeiten gerade daran, die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, was das Verstehen von Sarkasmus angeht, zu verbessern. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten hat sich das Forschungsprojekt namens DeepMoji mal genauer angesehen. Kerstin, was macht DeepMoji?
DeepMoji interpretiert, welche Gefühle zum Beispiel hinter einem Tweet oder Facebook-Post stecken und erkennt auch, wann ein Kommentar sarkastisch gemeint ist. Ziel ist, dass der Algorithmus im Netz zum Beispiel Hate Speech erkennen und automatisch rausfiltern kann. Andererseits kann es aber auch in Zukunft wichtig werden, dass Computer menschliche Gefühle verstehen, nämlich dann, wenn das Interagieren von Menschen und Maschinen in unserem Alltag noch präsenter wird.
Wie haben die Forscher das dem Algorithmus denn beigebracht?
Mit klassischem Deep Learning. Das heißt, sie haben ein sehr großes neuronales Netzwerk, das also quasi selber denken kann, mit sehr vielen Daten gefüttert. In dem Fall waren das vor allem als sarkastisch gelabelte Kommentare. Durch die vielen Varianten lernt der Algorithmus, Kommentare selbst als sarkastisch einzuordnen. Und das Besondere an DeepMoji ist, wie der Name schon vermuten lässt, dass die Forscher dabei nicht nur Text, sondern auch Emojis benutzt haben. Sie haben 55 Milliarden Tweets gesammelt und davon 1,2 Milliarden mit Emojis ausgewählt, die sie dann in den Algorithmus eingespeist haben. Zum Beispiel eben sowas wie: Toll, mein Flug ist verspätet, wütendes Emoji. Und dann erkennt der Algorithmus, dass der Verfasser es eben gar nicht toll findet, dass sein Flug verspätet ist, sondern ganz im Gegenteil.
Und woher weiß der Algorithmus, wie ein Kommentar gemeint ist?
Ja, normalerweise bewerten Freiwillige, wie Tweets gemeint sind. Die interpretieren dann eben Gefühle in Kommentare rein. Bei DeepMoji kann man aber auch selbst angeben, wie man einen Kommentar meint. Das Projekt läuft nämlich noch weiter. Auf der Webseite deepmoji.mit.edu kann man selbst Kommentare eingeben und mit passenden Emojis versehen, um klarzumachen, wie man es meint. Und das ist natürlich genauer, als wenn jemand anderes bewertet, wie ich den Kommentar gemeint habe.
Stimmt, das ist ein bisschen umständlich und ist am Ende vor allem ja auch eine Glaubensfrage. Genauso wie das Thema Religion. Das spielt ja für viele von uns nicht mehr so eine große Rolle, aber vielleicht unterbewusst.
Ja, unterbewusst scheint es auf jeden Fall noch eine größere Rolle zu spielen. Ein internationales Forscherteam behauptet, dass wir im Allgemeinen davon ausgehen, dass religiöse Menschen anständig und friedlich sind. Sie haben das in 13 Ländern untersucht, manche eher säkular, andere stark religiös geprägt.
Und wie haben die das dann getestet?
Sie erzählten den Probanden von einer fiktiven Person, die zum Spaß Tiere quält und Menschen tötet. Und dann fragten sie, ob diese Person eher gläubig oder atheistisch ist. Und heraus kam, dass außer den Finnen fast alle davon ausgingen, dass nur ein Atheist so grausam handeln könnte. Sogar wenn sie selbst Atheisten waren. Und daraus schließen die Forscher, dass auch säkulare Gesellschaften immer noch stark von religiösen Werten geprägt sind.
Manchmal haben Dinge einen Einfluss, von denen man gar nicht das erwartet hätte. So auch die Ernährung unserer Großmütter.
Ja, genau, das hat eine andere interessante Studie ergeben. Dafür haben US-Forscher in Gambia untersucht, wie groß und mit welchem Gewicht Babys in den letzten gut 30 Jahren auf die Welt gekommen sind. Das haben sie abgeglichen mit Daten zu Dürreperioden. In Gambia gibt es nämlich jedes Jahr eine Regenzeit und eine Trockenzeit mit Dürre und zu wenig zu essen. Und die Forscher haben festgestellt, wenn eine Frau in so einer Dürreperiode ihr Baby bekam, dann brachten die Töchter selbst später kleinere Babys zur Welt.
Gab es denn so einen Effekt auch bei den Männern?
Ja, allerdings erst später. Die Kinder der Söhne waren im Alter von 2 Jahren kleiner als normal. Es scheint also so zu sein, dass Wachstumsstörungen sich zum Teil erst nach mehreren Generationen wieder ausgleichen.
Danke, Kerstin.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht kann es in Bayern und in Sachsen Gewitter geben, dazu 17 bis 11 Grad. Morgen dann überall oft trocken, es gibt mal Sonne, mal Wolken und dazu 20 bis 28 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.